Save big on everything for your next staining project when you shop at Menards. Transform your home in one weekend with exterior stain and sealer from Dutch Boy. It provides one coat protection on decks, fences, siding, and outdoor furniture, and repels rain after just 4 hours of application. That means quicker results, saving you both time and money. Check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money at
Menards. Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana und Benno.
Hallo lieber Benno, schön, dass du wieder da bist.
Jana, hallo, endlich wieder Podcast.
Du hast es schon vermisst, oder?
Absolut, absolut.
Sehr gut, das will ich hören. Wir wollen heute über die 8 Aspekte von Selbstfürsorge sprechen. Deswegen gleich mal meine erste Frage an dich. Was ist für dich Selbstfürsorge?
Ja, wir werden das ja gleich anhand einer Literaturquelle machen. Mhm. Und ich habe in diesem Buch, das du entdeckt hast, das wir beiden gelesen und vor allen Dingen das Kapitel zur Selbstfürsorge uns angeschaut haben, ein Bild gefunden, das ich irre finde, weil es Selbstfürsorge auf eine wunderbare Weise, hätte beinahe gesagt, definiert. Nämlich die Bereitschaft, die Peitsche niederzulegen. Das ist für mich Selbstfürsorge.
Ah, ja, stimmt. Das ist ein gutes Zitat. War das für dich auch schon vorher Selbstfürsorge, bevor du das Buch gelesen hast?
Ja, aber ich hätte es, glaube ich, nicht so auf den Punkt bringen können, wie es dieses Bild bringt, weil da ist wirklich, wirklich ganz viel drin. Das muss ich schon sagen. Es ist echt toll.
Ja. Ja, du hast ja schon angesprochen, wir haben hier quasi eine literarische Vorlage, und zwar das Buch Glücklich ohne Alkohol von Amanda White. Ich habe das schon mal in einem YouTube-Video vorgestellt, also falls ihr euch dafür interessiert, schaut euch gerne das Video dazu auf YouTube an. Ich finde, es ist eine absolute Empfehlung, nicht nur für Frauen, auch wenn es jetzt explizit für Frauen geschrieben ist. Auch Benno muss es lesen und auch Männer können es durchaus lesen, da sehr, sehr viele wichtige Aspekte gerade für emotionale Nüchternheit drin sind. Genau, sie beschreibt, sie ist Psychotherapeutin und sie beschreibt in diesem Kapitel eben Selbstfürsorge und die 8 Typen der Selbstfürsorge. Wir kommen da später auf jeden Fall nochmal dazu. Was ich am Anfang wichtig finde, ist, dass sie sagt, immer wenn sie Leute fragt, was für sie Selbstfürsorge sind in ihrer Praxis, kommen zu 90% Badekugeln ins Spiel. Das fand ich sehr spannend. Ich bin irgendwie kein Mensch, der gerne badet. Ich verstehe das nicht so. Aber ja, das kommt scheinbar immer. Und das ist ja etwas, was auf Instagram, ne, Selbstfürsorge wird da ja schon sehr mit viel Konsum auch verbunden, aber eben sich was Gutes tun, sich verwöhnen, Wellnessen wird da ganz häufig mit verbunden. Und da geht sie eben auch darauf ein, dass das kann Selbstfürsorge sein, aber das ist nicht die grundsätzliche Definition von Selbstfürsorge. Sie beschreibt Selbstfürsorge als die sehr spezifische, sich ständig im Wandel befindende Praxis, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Also eigentlich ja sogar noch eine Stufe drunter, einfach die Bedürfniserfüllung, also einfach in Anführungszeichen, und nicht Luxus, was für mich jetzt zum Beispiel diese Wellnessgeschichten oder Badekugeln, das wäre für mich absolut unsinniger Luxus zum Beispiel. Das finde ich wichtig, am Anfang nochmal so ein bisschen zu klären.
Also auch dieses Zitat wunderbar und darüber könnte man schon viel sprechen. Mir gefällt auch sehr an diesem Kapitel in diesem Buch, dass die Autorin mit diesem ganzen Instagram-Kram und, ich greife das mal auf, was du gesagt hast, Konsum, im Grunde genommen ist Selbstfürsorge auch mittlerweile zu einem Marketing-Trend geworden, dass ich erlebe, dass spezielle Hotels mit Wellness-Bereichen und so sagen, naja, wenn du zu uns kommst, dann machst du nicht teuren Urlaub, sondern du tust dir Gutes, du betreibst aktive Selbstfürsorge und insofern ist alles Geld, was du hier bezahlst, mehr als gerechtfertigt. Und das schließt sie nicht völlig aus, aber man hört schon, so wie auch Jana es anmoderiert hat, einen gewissen kritischen Unterton, ob das wirklich Selbstfürsorge ist. Und in dem Kapitel wird das ganz anders eingeordnet. Mir hat das sehr gut getan. Viele Dinge, die ich so schon irgendwie vermutet oder erspürt habe, so möchte ich es vielleicht formulieren, habe ich da wiedergefunden. Und also alleine wegen dieses Kapitels lohnt es sich, dieses Buch zu lesen und im Zweifel zu kaufen.
Es lohnt sich absolut, auch noch wegen vieler anderer Kapitel. Genau, aber gehen wir nochmal auf die Selbstfürsorge ein. Ein wichtiger Baustein ist, den sie ein bisschen kritisiert und anders dann ausführt, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und was ich sehr, sehr spannend fand, dass diese Bedürfnispyramide, wie sie ja heute eigentlich nur genannt wird und dargestellt wird von Maslow, früher nicht als Pyramide dargestellt wurde. Und nicht als ein Abarbeiten von Schritten, bis man dann irgendwo am Gipfel der Pyramide ist und dann ist alles super fein und sein Leben ist perfekt, sondern dass Selbstfürsorge immer wieder dein Leben lang ein Thema bleiben wird, immer wieder anders aussehen wird und einfach verschiedene Aspekte innehat. Nochmal auf diese Bedürfnispyramide zurückzukommen, dieses Pyramidensystem wurde scheinbar, und auch das finde ich sehr, sehr spannend, nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Unternehmensberater erfunden. Ja, das passt tatsächlich, finde ich, tatsächlich ganz gut rein. Sie stellt das Ganze als ein Segelboot dar. Und hier haben wir ja einen passionierten Segler sitzen. Jedenfalls manchmal hat er mir gerade erzählt. Von daher, Benno, magst du vielleicht mal so ein bisschen dieses Bild darstellen und erklären, das sie da abbildet von dem Segelboot, diese Metapher?
Ja, das mache ich gerne. Also passionierter Segler. Ich kann segeln und habe es auch 2 Jahre sehr intensiv tun dürfen, weil sich viele Gelegenheiten ergeben. Leider kann ich es alleine wohnorttechnisch, da jegliches Wasser nicht nur nicht in Sichtweite, nein, auch nicht erreichbar ist, hier nicht sinnvoll betreiben. Ja, sie malt ein Segelschiff und sagt eben, dass es nicht, und dieses Bild fand ich so schön, ähnlich wie bei einem Computerspiel, die einzelnen Bedürfnisse immer ein höher zu erreichendes Level darstellen, sondern die sind eben gerade da. Und was mich persönlich auch vor dem Hintergrund dessen, was uns beiden verbindet und wir hier auch mehr oder weniger häufiger schon dargestellt haben, nämlich traumatische Prägungen, dass sie sagt, die 3 zentralen Bedürfnisse, auf denen das Segelboot schwimmt, sie stellt das in dem Bild als den Rumpf dar, sind Sicherheit, Bindung und Selbstwert. Und ich denke mal, jeder kann mit diesen Bedürfnissen etwas anfangen. Und ich lasse mich jetzt mal zu der Behauptung hinreifen, das Bedürfnis hat jeder Mensch immer nur in unterschiedlichen Ausprägungen. Und was es zur Erfüllung braucht, ist natürlich jedes Mal unterschiedlich. Aber wir brauchen immer Sicherheit, wir brauchen Bindung und wir brauchen Selbstwert.
Das ist auch grundsätzlich der Tenor, dass sie halt sagt, die Erfüllung der Bedürfnisse und Selbstfürsorge ist immer rein individuell. Also man kann Beispiele an die Hand geben, man kann ja den bestimmten Weg weisen, wo es hingehen könnte, aber man kann nie sagen, was genau jetzt in diesem Moment für diese Person Selbstfürsorge ist. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen.
Ja. Ich schlage mal hier eine Brücke. Ich weiß, es gibt Hörer, die haben sich mit der mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommenen gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Ein Modell, das weit über die Kommunikation hinausgeht, dem ich sehr viel verdanke und das ich für sehr, sehr wertvoll halte. Die sprechen eben von den Bedürfnissen. Ich wiederhole jetzt nochmal, das Boot ruht auf Sicherheit, Bindung und Selbstwert. Und dann gibt es eben, und das ist das, was Jana betont, was ganz wichtig ist, individuelle Strategien, sich diese Bedürfnisse zu erfüllen. Die können sehr unterschiedlich sein. Die haben eben auch was mit Umfeld und individueller Disposition zu tun. Das Schiff segelt nach vorne, indem das Segel aus Sinn, Liebe und Erkundung, Erforschung besteht. Wunderbar. Ein Segelboot, das den Wind auffängt in einem Segel, bestehend aus Sinn, Liebe und Erkundung. Die Richtung, in die es segelt, das, wo es hingeht, ist Wachstum. Also so ein bisschen vermittelt das Bild, das sie hier skizziert, dass die Bewegung der Selbstfürsorge, die Erfüllung dieser Bedürfnisse zu Wachstum führt. Und ich glaube, die allermeisten von unseren Hörern und vor allen Dingen auch wir beiden können das eben bestätigen. Wenn ich mich um diese Bedürfnisse kümmere, wenn ich Strategien finde, die mir dabei helfen, dann erlebe ich mich persönlich in einem Wachstum. Also wunderbare Alternative zur Bedürfnispyramide, nochmal, die das finde ich wichtig, gar nicht auf den vermeintlichen Erschaffer Maslow zurückgeht, der das gar nicht als so eine hierarchische Form dargestellt hat. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön.
Genau. Und dann geht sie eben näher darauf ein, dass es laut ihrer Kategorisierung 8 Typen der Selbstfürsorge gibt. Die möchten wir jetzt mal so ein bisschen besprechen. Was hier auch nochmal wichtig ist, es müssen nicht alle 8 Typen der Selbstfürsorge jederzeit erfüllt werden, sondern manche sind an einem Tag wichtiger als an einem anderen. Und es ist eine von ihr geschaffene Kategorisierung, die helfen soll, diese Aspekte der eigenen Bedürfnisse, die sie in dem Segelboot dargestellt hat, noch ein bisschen klarer zu greifen und eben sich klarer fragen zu können, okay, was brauche ich da jetzt gerade oder wie kann ich mein Sicherheitsbindungs-, Selbstwertbedürfnis denn jetzt oder Erkundung, Liebe, Sinn, wie kann ich das denn jetzt überhaupt befriedigen, weil das sind halt schon relativ allgemeine Begriffe auch.
Ja, und wenn man ihre Ausführungen liest, ist das auch nicht überschneidungsfrei, also zum Beispiel die mentale und emotionalen Selbstfürsorge-Strategien, um jetzt mal in meinem Thematik und Begrifflichkeit zu bleiben, die überschneiden sich schon. Das strebt sie aber auch gar nicht an. Sie will einfach nur sagen, achtet auf diese Facetten.
Genau.
Das finde ich sehr gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, wir arbeiten ja in diesem Podcast sicherlich erstmal rund um die Themen Nüchternheit und alles, was damit zusammenhängt. Aber insbesondere auch Jana hat ja großes gesellschaftliches Thema und verfolgt auch gesellschaftliche Ambitionen. Und sie sagt eben hier auch sehr klar, dass es eine Illusion ist, dass soziales Umfeld und Selbstfürsorge völlig unabhängig voneinander sind. Je privilegierter, ein Begriff, den es ja vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum schon viel, viel länger gibt, als jetzt bei uns, je privilegierter ein Mensch ist, desto einfacher ist es für ihn, die Selbstfürsorge zu praktizieren. Ja. Und das möchte ich hier einfach auch nochmal betonen, wenn wir jetzt hier in dieses Thema reingehen, dann tun das zwei Menschen, die, glaube ich, von den Maßstäben der Autorin ausgesehen, sehr privilegiert sind und vieles an Umfeld und sicherlich auch an Möglichkeiten haben. Und mich hat das sehr nachdenklich gestimmt, wie schnell ich mal sage, hier mach mal Selbstfürsorge, kümmere dich mal darum, aber oft vergesse zu fragen, wo stehst du überhaupt und was geht überhaupt. Und deswegen war mir das wichtig, das an dieser Stelle hier nochmal auch so deutlich zu sagen, dass das natürlich damit zu tun hat und ohne dass wir das heute ausweiten wollen, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Wir werden nie Gleichheit schaffen, das wäre auch nie mein Anspruch und auch ist auch nicht mein Leitbild, aber eine Gesellschaft muss sicherstellen, dass ein Mindestmaß an Selbstfürsorge für alle Menschen möglich ist. Und wenn das in Gesellschaften nicht funktioniert, dann gibt es da, ich sag's mal ganz vorsichtig, was zu tun. Und mit großer Sorge beobachte ich nicht Deutschland, das möchte ich deutlich sagen, aber andere Länder, die da in meinen Augen eher rückschrittig unterwegs sind, was diese Mindeststandards anbelangt. Ja. So, Exkurs Ende.
Gehen wir auf die 8 Typen der Selbstfürsorge ein. Ich finde es auch spannend, wenn wir da immer mal den Aspekt der Nüchternheit und des Alkohols mit reinbringen, natürlich, in diesem Podcast.
Macht sie ja übrigens auch sehr konsequent.
Ja, ja, natürlich. Also ich meine, sie hatte selbst früher ein Alkoholproblem und geht da natürlich auch hauptsächlich immer drauf ein bei diesem Buch. So, was sind denn die 8 Typen überhaupt erstmal als Ganzes? Die emotionale, die mentale, die körperliche, die spirituelle, die soziale, die berufliche, die finanzielle und die umgebungsbezogene Selbstfürsorge. Die werden wir jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten. Benno, emotional.
Darf ich vorher noch kurz was ergänzen? Also um das nur noch mal deutlich zu machen, wir haben Bedürfnisse und wir sprechen jetzt nicht mehr von Bedürfnissen, sondern von Maßnahmen, Handlungen, Aktionen, ich nenne es Strategien, zur Erfüllung dieser Bedürfnisse. Die sortiert sie so ein. Also man könnte theoretisch eine Matrix aufbauen und schreibt in die eine Ebene die Bedürfnisse, Sicherheit, Bindung und Sinn als die das Boot tragenden Bedürfnisse und sagt dann, welche emotionalen Selbstfürsorgemaßnahmen können diese Bedürfnisse stützen oder was brauche ich da, welche mentalen, welche finanziellen. Das ist mir nochmal wichtig. Also ganz wichtig erlebe ich auch sehr häufig in Begleitungen von Menschen, die finanzielle Selbstfürsorge ist bei Weib nicht nur eine, die etwas mit Sicherheit zu tun hat. Die kann auch was mit Sinn zu tun haben, dass ich finanzielle Mittel schaffe, um das zu tun, was mir Sinn gibt in meinem Leben.
Ja.
Mir war das nur nochmal wichtig, diese Unterscheidung hier deutlich zu machen, das ist sehr klar. So, jetzt geht's los mit der ersten...
Sehr gut. Mit der emotionalen Selbstfürsorge.
Genau.
Was würdest du denn sagen, was ist emotionale Fürsorge und was kann das so sein?
Also das heißt konkret Kater-Sucht-Freiheit-Podcast hören und die entsprechenden Videos gucken. Damit ist faktisch alles abgedeckt.
Perfekt, super. Nächster Punkt.
Genau. Ja, emotionale Selbstfürsorge ist, glaube ich, etwas, über das wir hier schon viel gesprochen haben und wo mir beim Studium des Buches und auch in unserem Vorgespräch nochmal deutlich geworden ist, dass so sehr wir im Moment beispielsweise über Amerika schimpfen, dass dort aber, glaube ich, deutlich selbstverständlicher schon geworden ist als hier. Dass es einfach darum geht, dass ich mir Raum und Zeit nehme, wahrzunehmen, wie fühle ich mich gerade. Also wenn ich meine Gefühle nicht wahrnehme, dann brauche ich mich um die Frage nach der Erfüllungsgrad meiner Bedürfnisse überhaupt keine Gedanken machen. Mhm. Gefühle, wir wiederholen uns, sind nichts anderes, aber immerhin Signale, Warnleuchten, dass bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind oder bei den angeblich vermeintlich guten, positiven Gefühlen Signale, dass Bedürfnisse erfüllt sind. Das heißt, wenn ich jetzt gerade hier im Podcast mit Jana sitze und so etwas wie Sinnhaftigkeit und Glück fühle, dann liegt das eben daran, dass mein Bedürfnis nach sinnstiftender Arbeit und einer guten Begegnung und Beziehung zu Jana im vollen Maße erfüllt ist.
Mhm.
Und wenn ich dann an ein schwieriges Gespräch, das ich heute Abend noch führen muss, denke, und sich sofort mein Magen zusammenzieht, dann ist das nichts anderes als ein Signal dafür, dass ich mich gut auf dieses Gespräch vorbereite. Mir hat mal jemand gesagt, meine inneren Anteile vorher gut versorge, wie man das auch immer nennen möchte. Und das kann ich nur, wenn ich meine Gefühle wahrnehme. Das ist emotionale Selbstfürsorge. Und das kann dann schon mal heißen, dass ich das tue. Oder, was wir beiden eben gemacht haben und bei aller Schwierigkeit, Stichwort Privilegiertheit, eben auch empfehlen, holt euch Hilfe und lernt das. Das ist, wenn man das noch nie, also wenn man es zu Hause oder an anderen Stellen nicht gelernt hat, das ist nicht einfach und dann muss man da positivsten Wortsinne nachgeschoben.
Mm. Ja, absolut. Und sie hat zu den Beispielen, die sie nennt, wie man die Gefühle eben im Körper wahrnehmen kann oder unangenehme Gefühle zulassen und verarbeiten kann, wie man Gefühle benennen kann oder Nein sagen kann, Grenzen setzen kann oder selbst Mitgefühl praktizieren kann. Dazu hat sie in ihrem Buch dann auch ja, Übungen angeführt, wie man das eben selbst tun kann, wie man sich darin so ein bisschen selbst auch schulen kann. Aber ich bin da natürlich auch voll bei dir. Wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, dass man sich Hilfe suchen kann, dann ist das meiner Meinung nach, sollte man das auf jeden Fall tun, weil man muss da nicht alleine durch. Von daher, in dem Sinne war emotionale Selbstfürsorge, Gefühle wahrnehmen, das war ja ein relativ klarer Punkt. Inwiefern kann denn emotionale Selbstfürsorge bei nüchtern bleiben helfen oder beim nüchtern werden? Benno, was sagst du?
Ich würde gerne vorher, ich gehe auf deine Frage gerne ein. Das ist ja quasi unseren Podcast mit definierende Frage, denn da müssen wir ja drüber sprechen. Ich würde gerne noch was anderes vorher aufgreifen und ich glaube, das hat ganz viel dann mit der anderen Frage zu tun. Sie ordnet Nein sagen üben und Grenzen setzen nicht bei irgendwelchen mentalen Themen, nicht bei irgendwelchen Selbstwertthemen ein. Sie sagt, das hat was mit emotionaler Selbstfürsorge zu tun. Und das finde ich ganz toll, das spricht mir aus dem Herzen, denn ich glaube, Nein sagen und Grenzen setzen ist am Ende nichts anderes als die unangenehmen Gefühle, wenn ich sage, das geht jetzt nicht, aushalten lernen. Und das finde ich toll.
Mhm.
Und das habe ich in der Klarheit selten so gesehen, das wollte ich hier einmal hervorheben. Was hat das mit Nüchternheit zu tun? Naja, ihr Lieben, das verbindet uns vermutlich alle. Man wird nüchtern und spätestens dann sind sie da, die lieben Gefühle. Und wer dann ein bisschen mehr sich damit beschäftigt, dann sind auch die unerfüllten Bedürfnisse nach Ruhe, nach Pausen während der Arbeit, nach Balance, nach den Körper wieder ernst nehmen mit möglicherweise kleinen oder großen Erkrankungen, mit Dingen, wo man sagt, da muss ich mich auch mal vielleicht darum kümmern, dass ich Nährstoffdefizite ausgleiche und. Das ist so. Und also die Nüchternheit ist in meinen Augen Voraussetzung dafür, dass ich mich dieser emotionalen Selbstfürsorge widmen kann, weil beschreibt sie das auch und das haben wir hier schon oft gesagt, der Alkohol ja gerade dazu dient, zwischen mich und meinen Gefühlen da irgendwas, ja, einen Abstand zu schaffen oder das von mir zu trennen. Und ansonsten können wir auf viele unserer Folgen verweisen.
Gleichzeitig würde ich auch sagen, sind die Übungen, die sie zum Beispiel nennt, für emotionale Selbstfürsorge auch schon wichtig oder ein gutes Hilfsmittel, um überhaupt nüchtern zu werden, wenn man sich gerade auf dem Weg befindet. Ja, oft sind ja zum Beispiel unangenehme Gefühle zulassen oder aushalten und dass man es nicht kann, der Grund dafür, dass man dann zum Beispiel Alkohol trinkt. Und deswegen ist es sehr gut, wenn man diese Übungen schon, man kann die auch vorher schon machen. Ne? Das ist nicht so, dass man erst, wenn man nüchtern ist, diese Übungen machen kann, sondern die sind vorher auch schon ein sehr, sehr hilfreicher Aspekt, um überhaupt nüchtern zu werden, wenn man sich eben noch auf dem Weg befindet und danach auch weiterhin gute Übungen.
Und das Gute an dem Buch ist, es bleibt nicht theoretisch, sondern es gibt die Übung.
Genau. So, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt, nämlich die mentale Selbstfürsorge. Ja, mentale Selbstfürsorge, sie meint damit zum Beispiel neue Fähigkeiten zu erlernen oder Herausforderungen anzunehmen, um das Selbstwertgefühl und dem Erkunden der Liebe und dem Sinn nachzukommen und das Selbstwertgefühl aufzubauen. Und hat dafür so verschiedene Möglichkeiten aufgeführt, wie man das zum Beispiel machen kann. Also natürlich ist sowas wie eine neue Fähigkeit zu erlernen, das ist in dem ganzen Jahr schon drin. Sie sagt aber auch sowas wie Tagebuch führen, was ich ja auch als sehr wichtig für meine Nüchternheit empfunden habe und Benno ja auch. Ein Buch zum Thema Selbsterkundung lesen, zum Beispiel dieses Buch, das kann da sehr gut helfen.
Stark, ja, das stimmt.
Dinge entdecken, die man gerne tut, das sind ja auch Sachen, die wir immer sagen, ne? Guckt, was ihr auch für Hobbys habt oder was ihr mal ausprobieren möchtet oder was ihr früher gerne gemacht habt, sich ausruhen, sich die Zeit dann auch für sich nehmen, um zum Beispiel diese Dinge zu tun, sich künstlerisch betätigen, malen, zeichnen, Handarbeiten, so wie ich das gerne mache, solche Sachen. Auch Reisen, sagt sie zum Beispiel, klar, das ist die Erkundung, wieder neues Sehen, neues Lernen in anderen Ländern oder ja einfach generell neue Sachen entdecken, neues Restaurant, neue Gegend. Das fällt bei ihr alles unter das Thema mentale Selbstfürsorge.
Als ich das gelesen habe, Jana, da ist mir nochmal was aus meiner eigenen Nüchternheit und Entwicklung klar geworden. Ich habe ja immer geglaubt, und zu großen Teilen ist das sicherlich auch richtig, die Kernherausforderung in meinem Leben ist, mich mit Gefühlen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist ja auch eins der Dinge, die uns zusammengeführt hat und die wir hier intensiv gemacht haben. Mir ist aus Gesprächen und jetzt nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht, hier in diesem Kapitel deutlich geworden, dass insbesondere am Anfang der Nüchternheit der Umgang mit Emotionen und Bedürfniserfüllung schon wichtig ist. Aber das ist eben nicht ein lebensfüllendes, ein lebensstiftendes Programm, sondern das sind die Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Leben gelingen kann. Aber meine große Herausforderung war, wenn ich nicht arbeite und Wein konsumiere und irgendwelche Dinge tue, also mich von Social Media, wir sprachen drüber, oder Fernsehen berieseln lasse, was mache ich dann eigentlich mit meiner Zeit? Und das hier, das finde ich mit der mentalen Selbstfürsorge, ist genau das, was darauf abzielt, dass sie sagt, mach mal einen Bastelabend, entdeck mal, ob das für dich sinnvolle Zeit, in Klammern dann wohl Freizeitgestaltung ist, oder halt dich einfach mal an so einem Abend aus und mach mal nicht diese Instagram-Social-Media-Berieselungsmaschine an. Und es wird in ihren Ausführungen, das können wir hier nicht so transportieren, das gelingt am besten, wenn man es liest, so deutlich, Selbstfürsorge ist eben nicht ein Schaumbad, was schön und weich und blubbig ist.
Kann es sein, aber
es kann eben auch hier sein, dass du mal guckst wie oder dich mal durchbeißen musst, ich formuliere das jetzt bewusst mal so hart, zu einer sinnvollen und wirklich auch erfüllenden, also nicht dich selbst kasteinen, aber zu einer erfüllenden Freizeitgestaltung. Ich fand das toll, dass sie das auch unter mentale Selbstfürsorge fasst und eben auch hier die Balance zwischen Anspannung, also irgendwas machen und mal einfach spazieren gehen und den Geist ruhen lassen.
Ja, und das, was sie auch immer wieder betont, ist, dass es nicht darum geht, sich selbst als den perfekten Menschen zu modellieren, der nur Bio ist und körperlich sich betätigt und einen perfekten BMI hat und bla bla bla, diese ganzen Sachen, sondern dass es darum geht, das zu tun, was einem gut tut. Und das kann auch mal einen Abend nur auf der Couch mit seiner Lieblingsserie sein. So, bloß weil sie das jetzt nicht aufhört, heißt es nicht, dass es das nicht auch sein kann. Da geht sie vorher im Kapitel nochmal drauf ein. Wie gesagt, das ist alles immer sehr individuell. Unter Mental fällt eben auch dieser Erkundungssegelteil und der Sinnsegelteil fällt da eben auch stark mit drunter. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Aspekt, dass diese Sachen, die man ja hier gerne auch in die Freizeit einordnet oder in Hobby, oder ja, irgendwie, mir ist langweilig, ich lege mal ein Puzzle oder sowas, ne? Dass das schon durchaus Selbstfürsorge ist. Ja? Dass
absolut.
Ich sitze abends auf der Couch und häkel, dass das Selbstfürsorge ist, weil mich absolut. Das einfach gut runterbringt und ich nicht meine Zeit vergeude, was ja bei mir immer so ein ganz starkes Problem ist, dass, oder viel war, dass ich immer dachte, so ja, du sitzt jetzt hier und machst nichts Produktives. So, ne? Aber es ist sehr, sehr, sehr produktiv, sich zu entspannen oder spaßige Sachen zu machen oder Freizeitbeschäftigungen zu machen.
Also produktiv unter dem Mantel oder vor dem Hintergrund der Selbstfürsorge. Und das hast du wunderbar jetzt nochmal gesagt, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja,
Jana, was ist denn für dich körperliche Selbstfürsorge?
Also ich würde sagen, gute, gesunde Ernährung, viel schlafen, gucken, dass ich grundsätzlich gesund bin und auch ja, Vorsorge im Sinne von Arztbesuchen, Prävention betreibe, genug zu bewegen und Schmerzen auch nachzugehen und die nicht ja, zu verdrängen. Das ist schon manchmal was ich durchaus früher viel getan habe und heute manchmal noch tue. Das fällt da für mich auch noch drunter. Ja, bei dir?
Ja, also kann von mir gleich nochmal berichten. Ich finde es ganz gut, sie sagt hier, ein Friseurbesuch kann das Bedürfnis nach Selbstwert erfüllen. Das finde ich sehr schön. Also, dass man eben sagt, ich tue durchaus mal was für mein Äußeres, Kleidung, hier Frisur, um einfach auch meinen Selbstwert zu unterstützen. Also das Bedürfnis nach einem Selbstwert. Das fand ich sehr schön. Für mich ist körperliche Selbstfürsorge ist verbunden mit und des geringfügig anderen Alters als deins, damit, dass ich wirklich jetzt darauf achte, so Dinge wie Kraftsport, Dehnungsübungen und solche Dinge zu machen. Ich liebe ja den Ausdauersport und dafür nehme ich mir Zeit. Also wenn das Wetter gut ist, dass ich dann also Termine versuche so zu legen, dass ich ausgedehnte Wanderungen oder auch Radtouren machen kann, einfach weil da passiert bei mir so viel in meinem körperlichen System und das habe ich über weite Strecken meines Lebens vollkommen ignoriert und ja, dafür auch einen entsprechenden Preis bezahlt. Für mich gehört zur körperlichen Selbstfürsorge vor allen Dingen aber auch das, was ich eben so ein bisschen betont habe, dass ich also, ohne dass es wieder zu einem Selbstzweck wird, mich um mein Äußeres kümmere und das mache ich eben nicht, um anderen zu gefallen oder irgendeinen Eindruck zu schinden, sondern ich mache das, um mir selbst zu signalisieren und schwierige Formulierung, aber sie passt, finde ich gut, mir selbst das Gefühl zu geben, das bin ich mir wert. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig. Für mich gehört dazu, dass ich akzeptiert habe, dass ich sehr viel Schlaf brauche. Ich hadere da noch etwas mit dem Kaffeekonsum, hatten wir auch schon hier gesprochen, aber so etwas gehört eben auch dazu, dass ich mich aktiv damit auseinandersetze. Was nehme ich denn sonst so alles zu mir? Und ist das auf der Skala von tut mir das gut eigentlich irgendwie noch vertretbar oder balanciere ich es aus? Solche Dinge.
Und da ist natürlich auch klar, in der körperlichen Selbstfürsorge ist kein Alkohol trinken ein maßgeblicher Anteil. Aber letztendlich, wenn ihr mal drüber nachdenkt, ist in jedem der Bereiche, die wir jetzt ausgeführt haben und noch ausführen, kein Alkohol trinken immer ein großer Teil der jeweiligen absolut. Selbstfürsorge. Das wollte ich auf jeden Fall noch gesagt haben.
Also ich finde das richtig gut, dass du das jetzt in dieser Folge auch nochmal so betonst. Ich bin, solange ich Alkohol konsumiert habe, nicht in der Lage, körperlich gut für mich zu sorgen, einfach weil ich zu lahmarschig war. Also das hat
und
überhaupt
weil man halt jeden Tag seinen Körper vergiftet.
Und das also wollte ich jetzt sagen, das ist dann die zweite Ebene. Also erstmal hält es einen davon ab, sich für sich zu sorgen, weil man einfach zu lahmarschig ist. Und man betreibt Anti-Selbstfürsorge, indem man sich nämlich da regelmäßig vergiftet.
Ja, das stimmt. Der nächste Punkt, den sie aufführt, ist die spirituelle Selbstfürsorge. Das ist natürlich etwas, was jetzt erstmal vielleicht ein bisschen auf Kritik stößt oder vielleicht auch auf falsche Definitionen heutzutage. Ist das ja sehr breit gefächert. Eigentlich ist es sehr breit gefächert, aber es wird manchmal gerne nur auf christliche oder feststehende große Religionen gemünzt, obwohl spirituell ja eigentlich etwas anderes meint. Das kann eben meinen, die Religion auszuüben, für die man sich entschieden hat. Es kann aber eben auch etwas anderes sein, spirituell zu sein. Nämlich, es kann sein, dass man den Sinn im Leben finden möchte, dass man Geborgenheit sucht, auch ein Bedürfnis zu anderen, ein Zugehörigkeitsbedürfnis, auch ein Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Das alles kann durchaus in die Spiritualität mit reinfließen. Benno, was ist für dich Spiritualität?
Also ich finde es sehr schön. Ich halte das auch, das mag wieder an dem geringfügig höheren Alter liegen.
Für etwas Benno hatte jetzt Geburtstag, gratuliert ihm alle mal. Er ist über die magische Schwelle.
Genau, ich bin endlich über 30. Ja, schon vorab vielen Dank für die Gratulation. So, spirituelle Selbstfürsorge, das ist für mich wirklich etwas Wichtiges und ich stimme dir absolut zu, Jana, das würde ich relativ niederschwellig halten. Aber es gibt eben für mich zum Beispiel ganz wichtig einen Unterschied zwischen ich ruhe, ich erhole mich und ich meditiere. Wobei meditieren kann jetzt für vieles stehen. Ich meine damit nicht den auf einem Nagelbrett sitzenden Asketen, Mönch. Asiaten, sondern meditieren kann heißen, dass ich bewusst meine Gedanken wahrnehme, dass ich mich auf meinen Atem fokussiere. Und solche, in meinen Augen sehr niederschwellige Dinge sind einfach wichtig, um zu verstehen, dass es außer den körperlichen Funktionen und den Gedanken und vielleicht auch noch den Gefühlen dann noch etwas anderes gibt. Ich selbst glaube an Gott. Ich bin evangelischer Christ. Ich komme auch bei aller Kritik mit der Institution Kirche in gewisser Weise klar. Und für mich gehört eben auch, das schreibt sich hier, ehrenamtliches Engagement, sei es für unsere Sobriety-Bewegung, aber auch an anderer Stelle hier vor Ort dazu. Was ich wirklich essentiell halte, sind gerne in niedrigen Dosen die Auseinandersetzung mit spirituellen Texten oder Vorträgen, einfach um sich selbst herauszufordern und um auch zu schauen, was sind meine Werte, was sind meine Überzeugungen, wofür lebe ich. Es geht nicht darum, dass ich sagen möchte, liebe Leute, ihr müsst euch zu einer bestimmten Religion oder so halten, aber dass ich mich an der Stelle wenigstens ab und zu mal hinterfrage und dann eben auch immer wieder, ja, ein bisschen, wie das ein guter Bekannter von mir neulich formuliert hat, dass ich so ein bisschen aus der Ich-AG-Denke rauskomme. Es gibt eben neben mir noch anderes und es gibt ein Ganzes und es gibt dort noch etwas Höheres, wie man das auch immer beschreiben will. Und insofern halte ich das für sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es gehört zu einem ganzheitlichen, entwickelten, reifen Menschsein dazu, sich mit so etwas zu beschäftigen. Und ob das nun die Bibel oder Eckhart Tolle oder etwas anderes ist, das ist dann wohl auch erstmal zweitrangig.
Ja. Und das, was sie ja auch hier anbringt mit den Beispielen, wie einen Spaziergang in der Natur zu machen oder ehrenamtlich tätig zu sein oder sich einer Gruppe in ihrer Gemeinde, aber auch einfach generell einer Gruppe von Menschen anzuschließen, das alles sind durchaus spirituelle Tätigkeiten, ne? Sich verbinden mit anderen, eine Gemeinschaft fühlen, andere umsorgen, anderen helfen, das kann einem ein großes sinnstiftendes Gefühl geben und letztendlich ist Spiritualität meiner Meinung nach nichts anderes als die Suche nach dem Sinn, ob man den jetzt in Gott oder wem auch immer findet oder halt in einer Gruppe oder darin in der Natur zu sein oder anderen Menschen zu helfen, das kann man ja selbst herausfinden, aber das ist im Grunde das, worum es bei Spiritualität geht und das kann halt sehr stark helfen, nüchtern zu werden und nüchtern zu bleiben, gerade diese Verbindung mit anderen. Gerade auch die Natur hat mir auch zum Beispiel sehr geholfen, viel spazieren gehen, anderen zu helfen mit dem, was man selbst erfahren hat. Nicht umsonst gibt es die Selbsthilfegruppen, die so gut funktionieren, weil sie nicht auf Gott oder so beruhen, auch wenn das gerne mal in manchen Texten steht, sondern weil sie auf einer Gemeinschaft von Menschen beruhen, die sich gegenseitig helfen. Und ich würde mal sagen, das ist eigentlich der Hauptaspekt hinter dem spirituellen Selbstfürsorgeaspekt. Meiner Meinung nach.
Und du hast sehr diesen Gruppenaspekt betont und da liegt es nahe, gleich zu der nächsten Kategorie von Selbstfürsorgeaktionen, Aktivitäten, kommen der sozialen Selbstfürsorge. Wie machst du das denn? Wie sorgst du sozial für dich?
indem ich meine Freundschaften pflege, würde ich sagen, und indem ich in meinen Freundschaften hauptsächlich die Person bin, die sich auch viel darum kümmert, dass der Kontakt aufrechterhalten wird, auch weil gerade viele im Kinderwahnsinn sind und deswegen ein bisschen abgelenkt und mir das einfach sehr liegt, da auch immer in einer Regelmäßigkeit mich zu melden. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine soziale Fürsorge, auch zu gucken, dass ich regelmäßig mit meinen Freunden Kontakt habe, sie regelmäßig treffe. Natürlich auch, indem ich meine partnerschaftliche Beziehung pflege, aber auch indem ich versuche, mich hier vor Ort so ein bisschen zu engagieren, in der Musikschule bin, im Chor bin, im Sport bin. Das sind ja auch soziale Aspekte, hier Leute kennenzulernen. Ja, und natürlich, ich würde auch sagen, dass Kater sucht Freiheit in diesen Aspekt reinfällt, weil auch hier ja diese Gemeinschaft etwas für andere tun, einerseits das Spirituelle, aber andererseits eben auch Kontakt mit euch, der kann gerne mehr werden. Ihr schreibt immer weniger. Nein, genau, also das einfach, das ist auch etwas, man hat das Gefühl, man kann anderen Menschen helfen, man bekommt dann eben auch Rückmeldungen dazu. Die Gespräche mit dir, ne, das fällt da ja alles so mit rein.
Also was du gerade ausgeführt hast und was ich auch in dem Buch wiederfinde, ist ein in meinen Augen ganz wertvoller und zum Teil völlig anderer als oft vertretener Blick auf Beziehungspflege. Ich nehme jetzt mal als Platzhalter, ich schätze das Buch sehr, aber wenn man Carnegie nimmt, wie man Freunde findet, dann hat das immer auch so ein bisschen den Aspekt, wie kann ich mir über Freunde Vorteile verschaffen. Mhm. So wie du es gerade formuliert hast, Jana, ist das, sagen wir mal, Fokussieren auf das Geben in Freundschaften nicht ein Akt von Selbstliebe bis hin zu Opferbereitschaft. Nein, das ist tätige Selbstfürsorge, weil indem ich in Beziehung gebe und damit Beziehung am Leben erhalte, sorge ich gut für meine sozialen Bedürfnisse. Und das möchte ich gerne betonen. Und an der Stelle mache ich jetzt mal nur so ein Sekündchen mal das ganz große Fass auf und sage, wenn wir das in unserer Gesellschaft wieder deutlich stärker bekommen könnten, dann hätten wir eine Menge Probleme nicht. Dieses nur noch auf den Vorteil achten, ich kann es nicht mehr ab. So, mach mal die Tür ganz schnell wieder zu. Und das fand ich sehr schön, was du gerade gesagt hast. Das hat mir sehr gut gefallen.
Gehen wir doch zum nächsten Punkt.
Da würde ich gerne noch was zu ergänzen.
Ja, dann mach's.
Genau. Ja, ich merke ohnehin, dass dieses Thema Selbstfürsorge mich sehr anrührt und ich mich gerade sehr emotional erlebe, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und das Thema soziale Selbstfürsorge war meine und ist bis heute meine ganz, ganz große Herausforderung. Wir haben von unseren Verletzungen, von unseren Traumata gesprochen und man weiß, wenn Bindungstraumata vorliegen, dann hat das oft seine Ursache in fehlender Sicherheit. Und ich habe für mich erkennen dürfen, dank der Nüchternheit, dass ich in allen Arten von sozialen Kontakten ganz schnell das Gefühl habe, nicht mehr sicher zu sein. Und meine große Aufgabe war und ist es, trotz dieser Prägung für meine sozialen Bedürfnisse, die unstreitig da sind, zu sorgen. Und hier möchte ich jetzt mal ein weiteres Mal, aber in besonderer Weise eine öffentliche Lanze bzw. ein großes Dankeschön an Jana richten, die eine der allerersten war in der Nüchternheit, die eine Art von Beziehung gelebt hat, in der ich mich absolut sicher gefühlt hat. Und das hat mir den Mut gegeben, auch weitere Schritte zu gehen. Und ohne das hier ausführen zu wollen, da hat es viele Schritte gegeben, die auch zu ganz tollen Dingen und Entwicklungen und Beziehungen geführt haben. Und damit schlage ich jetzt nochmal zu dem Bogen zu dem, was du eben zur spirituellen Selbstfürsorge gesagt hast. Sucht euch Menschen, sucht euch Gruppen, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch wohlfühlt im Sinne von sicher fühlt und schaut, dass ihr auch diese Bedürfnisse auf eine gute Weise erfüllt, denn das ist existenziell und ich kann eben nur sagen, wenn man da an die richtigen gerät, ich hatte das große Glück, kann das auch ganz angstfrei und in kleinen Schritten sich entwickeln.
Und kann auch auf jeden Fall dazu beitragen, dass man gut nüchtern wird und vor allem auch stabil nüchtern bleiben kann. So. Ja. Beim nächsten Punkt bist du ja eigentlich, müsstest du ja da eigentlich der Pro sein. Berufliche Selbstfürsorge, was natürlich einerseits heißt, dass man Karriere machen kann, wenn man das möchte, die Berufung findet, Erfüllung in seinem Job findet, aber gleichzeitig eben nicht ausbrennen darf. Würdest du sagen, die hast du gut erfüllt, deine berufliche Selbstfürsorge?
Ja, also ich bin mit mir ja in vielen Punkten sehr kritisch, siehe den letzten Punkt. Aber dafür bin ich sehr dankbar, dass ich sehr früh erkannt habe und auch Menschen in meinem Umfeld hatten, die ein gutes Gespür dafür hatten, was ich kann und auch sehr früh in meiner Familie und auch später Leute hatte, die mir was zugetraut haben, sodass ich mich entwickeln konnte. Das ist so. Und ich fand es sehr schön, dass, wie du es gerade eingeleitet hast, es geht darum, Karriere zu machen. Die Frage ist eben nur, was definiert jeder für sich Karriere? Ich wünsche mir, dass Karriere eben sein darf. Ich habe ein hohes Maß an sozialem Engagement und darum arbeite ich nur halbtags. Karriere darf aber auch sein, ich gebe mal eine Reihe von Jahren richtig Vollgas und hau mal rein und baue ein Unternehmen auf, führe ein Unternehmen. Das braucht eine Gesellschaft und völlig klar ist natürlich, dass ich das nicht mache und es dann nur hinkriege, weil ich Alkohol und andere Substanzen nehme, sondern genau wie du es gesagt hast, dass ich dann sehr darauf achte, was schaffe ich und was schaffe ich nicht. Wir haben eine Folge dazu gemacht, wie das vor allen Dingen auch im mittleren und im Top-Management ist. Und ich glaube, vieles dessen, was da wichtig ist, das haben wir da auch gesagt, aber das ist so. Wichtig ist, glaube ich, wenn spätestens dann, wenn jemand nüchtern wird und häufig habe ich diese Menschen eben in Begleitung, Beratung, Coachings, sich der Frage zu stellen, wie arbeite ich und arbeite ich überhaupt noch an der richtigen Stelle? Ja. Und es ist in der Tat kein Zufall, dass nach einer gewissen Zeit der Nüchternheit, übrigens auch der emotionalen Nüchternheit, also wenn man aus, wir sprachen drüber, schwierigen, toxischen Beziehungen raus ist, dass dann auf einmal ein beruflicher Wechsel ansteht. Ja, kann man sich denken, warum und wieso.
Wichtig finde ich hier auch nochmal, was sie an Beispielen anbringt, dass es nicht nur, was für eine Karriere mache ich, welche Art Karriere mache ich, wie finde ich die Erfüllung in meinem Job, sondern dass berufliche Selbstfürsorge auch so etwas Banales ist, wie Pausen einzulegen oder sich zu stretchen, wenn man den ganzen Tag nur sitzt, oder ein nahrhaftes Mittagessen zu haben, was man nicht während der Arbeit am Laptop isst, sondern abseits vom Arbeitsplatz in der Kantine oder draußen auf einer Parkbank oder so isst, dass man zum Beispiel auch pünktlich ist, dass man um Hilfe bittet oder dass man auch Grenzen gegenüber den KollegInnen setzt. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass das auch sehr kleine Aspekte des Berufs sind.
Absolut, ganz toll.
Ja. Damit zusammenhängend ist ja auch die finanzielle Selbstfürsorge, die ist ja wahrscheinlich relativ schnell abzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Was würdest du denn unter finanzielle Selbstfürsorge erkennen, sehen?
Warum ist denn die schnell abzuarbeiten?
Naja, weil die schon definierter ist, finde ich persönlich, als die anderen Sachen. Also für mich ist die klarer, für andere vielleicht nicht unbedingt, deswegen gehen wir ja trotzdem drauf ein.
Ja. Nein, du hast schon recht. Also finanzielle Selbstfürsorge, darum geht es vermutlich in allererster Linie um viele Sicherheitsaspekte, dass ich eben einfach meine Finanzen so organisiere, für Einkommen sorge, dass ich nicht in Angst und Schrecken lebe. Wir wissen von vielen Menschen, die noch Alkohol konsumieren oder andere schwierige Situationen haben, dass sie oft wochenlang die Briefkästen nicht öffnen aus Angst vor Rechnungen, dass sie Termine bei Bankberatern schlampen, weil die Dinge nicht da sind. Und das alles sind natürlich Sachen, die Probleme auf keinen Fall kleiner machen. Das heißt, zur finanziellen Selbstfürsorge gehört vor allen Dingen den Dingen, insbesondere nach einer Nüchternheit möglicherweise, erstmal direkt ins Auge zu schauen. Ich habe, und das möchte ich hier deutlich sagen, noch nie in meiner Karriere eine Situation erlebt, wo es keine Lösung gab. Es gibt, das ist eine große Errungenschaft unserer Gesellschaft, unseres Landes, nicht immer angenehm, sicherlich auch mit harten Einschnitten mitunter verbunden, je nachdem, von welchem Niveau man kommt. Aber es gibt für alles eine Lösung. Das Entscheidende ist, dass man sich den Dingen stellt und sich Menschen anvertraut. Und insofern ist finanzielle Selbstfürsorge etwas, was ich in meiner Arbeit immer wieder sehe, an erster Stelle den Mut zu haben, die Dämonen anzuschauen. Und daraus ergeben sich dann natürlich verschiedene andere Aspekte. Ich glaube, dass es heutzutage sehr wichtig ist, sich mit seiner Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Ich kann nur allen, vor allen Dingen Jüngeren raten, macht das. Das wird nicht besser werden. Es hat damit zu tun, dass ich, und das weiß ich zum Beispiel von mir, das fällt mir sehr schwer, dass ich sage, wo kann ich auch Verzicht üben. Also ich mache mal ein sehr praktisches Beispiel aus meinem Leben. Ich koche nicht gerne. Ich behaupte auch von mir, ich kann es nicht gut. Was liegt mehr nahe, als mindestens einmal am Tag irgendwo essen zu gehen? Insbesondere durch die inflationären Entwicklungen der letzten Jahre ist das faktisch nicht mehr bezahlbar. Also ist finanzielle Selbstfürsorge in meinem Fall kochen lernen, damit ich meine Budgets besser einhalten kann. So, und insofern, ich habe dieses Beispiel bewusst gewählt, wie so Dinge, kochen hat ja auch möglicherweise was mit körperlicher Selbstfürsorge zu tun, diese Dinge zusammenhängen und wie banal sie auch oft sind. Wir hatten das eben auch bei der beruflichen Selbstfürsorge einfach mal ein ordentliches Essen zu sich nehmen und eine Pause zu machen. Aber so ist das eben auch mit den finanziellen Dingen. Ich glaube, so ein bisschen habe ich den Eindruck, gibt es viele Menschen auch in unserer Zuhörerschaft, sich mal damit auseinanderzusetzen, wenn ich irgendwo eine Werbung sehe, dass ich nicht sofort klicke und sage, das kaufe ich mir jetzt, sondern aktive Impulskontrolle ist nichts oder kann oft nichts anderes sein als finanzielle Selbstfürsorge.
Ja.
Insofern finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Gleichzeitig ist aber auch finanzielle Selbstfürsorge, und da komme ich ins Spiel mit, ich habe total Probleme, Geld auszugeben, Geld auch mal auszugeben für Dinge, die einem Freude machen oder für Erlebnisse, die man gerne mit anderen oder alleine erleben möchte oder die eben den Bedarf decken. Also es macht schon auch manchmal Sinn, jetzt nicht die allergünstigsten Essensmittel zu wählen, also Lebensmittel zu wählen, sondern halt auch zu gucken, okay, ich möchte und kann es mir auch vielleicht leisten, dann jetzt mal Bio kaufen oder so. Also das kann ich noch dazu beisteuern, das kann durchaus auch finanzielle Selbstfürsorge sein, dass man nicht nur alles komplett spart, sondern auch mal Geld ausgibt, wenn man in dem Extrem unterwegs ist, so wie ich. Genau.
Um auch hier eine wunderbare Entwicklung bei Jana mal positiv hervorzuheben. Es gibt ja diesen Satz, am Ende bleiben uns nur die Erinnerungen. Ich glaube, da ist viel dran. Könnte man auch eine Podcast-Folge drüber machen. Und Jana sammelt gerade in Form besonderer Urlaube ganz tolle Erinnerungen. Und das finde ich großartig, auch wenn das Ansammeln nicht ganz günstig zu sein scheint. Aber ich finde es toll, dass du das machst. Super.
Ja, solange ich noch jung und fit bin, will ich da doch ein bisschen was.
Das sind ja noch knapp 100 Jahre.
Jo. So, mein Lieber, kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Die Folge wird heute mal etwas über eine Stunde gehen, aber wir wollen euch das trotzdem noch vorstellen. Die umgebungsbezogene Selbstfürsorge, damit meint sie so etwas wie, dass man sich um die Umgebung und den Raum, in dem man lebt, kümmert. Ich möchte hier kurz etwas zitieren. Dinge, die uns an etwas erinnern, vor dem wir uns drücken, wie etwa die Wäsche wegzuräumen oder das Geschirr abzuspülen, kann zu einem Gefühl der Überforderung führen. Zitat Ende. Und dieses Gefühl der Überforderung kann ein aktuell vielleicht schon bestehendes Stressgefühl oder Gefühl der Überforderung noch schlimmer machen und kann dann zum Beispiel dazu führen, und dann kann es wirklich der kleine Auslöser, ich muss noch Wäsche zusammenlegen sein, der zu einem möglicherweise Rückfall oder wieder einem Alkoholtrinken führt. Und das darf man nicht unterschätzen, dass auch solche Dinge wichtig sind, zumal ich erlebe das extrem, seit ich nüchtern lebe. Ich habe viel minimalistischere Lebensweisen an den Tag gelegt, ich habe viel ausgemistet und vor allem, gut, ich habe vorher schon auch viel Ordnung immer reingebracht, aber Ordnung in den Raum zu bringen, in dem man lebt, bringt bei mir auch immer Ordnung in meine Gedanken. Und das höre ich von sehr, sehr vielen Menschen. Und deswegen ist dieser Punkt, glaube ich, echt nicht zu verachten, dass man einfach darauf achtet, dass man sich auch wohlfühlen kann in dem Raum, in dem man lebt. Dass man einfach, ja, zum Beispiel einen wöchentlichen Putzplan hat, dass man regelmäßig aufräumt, dass man es sich gemütlich macht im Rahmen der Möglichkeiten, die man eben hat, dass man die Bettwäsche regelmäßig wechselt oder einfach einen schönen Arbeitsplatz hat. Das sind kleine Punkte, aber man darf nicht unterschätzen, wie wichtig die sein können, auch um eine stabile Nüchternheit zu behalten tatsächlich.
Ja, absolut. Und wer mich kennt, weiß, dass das also etwas sehr Entscheidendes für mich ist. Du hast eben immer so ein bisschen auch die Rolle eingenommen, derjenigen, die so einen anderen Aspekt reinbringt. Ich möchte das mal hier machen. Diejenigen unter euch, unter uns, mich eingeschlossen, die zu viel Ordnung und Sauberkeit neigen, denen sei gesagt, achtet bitte aber auch darauf, wenn Ordnung zum Selbstzweck wird und wenn also selbst die nicht symmetrisch ausgerichtete Fernsehfernbedienung zum Anlass für irgendwas wird, dann kann eben das auch ein Signal sein, dass wir völlig den Kontakt zu uns verloren haben und nur Ordnung um der inneren Ordnung willen, der nicht vorhandenen inneren Ordnung willen im Äußeren suchen. Das ist etwas, das weiß ich, wenn ich also eine Schublade, die ich schon 5-mal aufgeräumt habe, nochmal aufräume, dann ist das für mich ein Signal, dass ich Gefahr laufe, den Kontakt zu mir zu verlieren. Und dann ist es Zeit, mich mal um meine emotionale Selbstfürsorge oder so zu kümmern. In der Regel ist es die emotionale Selbstfürsorge. Also auch das, wobei ich glaube, der andere Punkt ist viel wichtiger. Dinge wegräumen, regelmäßig sauber machen, das ist schon. Mhm. Jana, das waren die 8 Aspekte. Der eine oder andere hier wird sicherlich was ergänzen oder sagen, das ist zu differenziert. Ich finde es sehr hilfreich. Jetzt würde mich mal interessieren, wir machen ja viel. Wie kriege ich denn raus? Hast du eine Idee? Was mache ich, um zu fragen, mache ich jetzt etwas? Und ist tatsächlich im Hintergrund oder am Ende die Motivation, ich sorge für mich selbst? Oder ist es da, weil ich in einem alten Muster verharre oder weil ich doch wieder anderen Leuten gefalle oder? Wie kriege ich das raus?
Du meinst, was von diesen Punkten ich jetzt bearbeiten soll? Wie kriege ich das raus?
Ja, und ob ich wirklich Selbstfürsorge betreibe oder ob ich irgendeinem anderen Ideen, kindlichen Muster oder sowas auf den Leim gehe.
Okay, also das ist jetzt ungefähr noch eine ganze Podcast-Folge, die du jetzt hier von mir willst. Ich glaube, wichtig ist zu bedenken, dass Selbstfürsorge an sich nicht immer gleich aussieht. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Es wird nie eine Routine an Selbstfürsorge geben. Es gibt vielleicht Punkte, die sind immer ähnlich oder manche auch relativ gleich. Aber Selbstfürsorge ist grundsätzlich immer unterschiedlich und kann sich verändern, auch je nach aktueller Situation. Was ich einen sehr wichtigen oder guten Punkt von ihr fand, um herauszufinden, welche Art der Selbstfürsorge jetzt gerade notwendig ist oder ob ich das jetzt wirklich machen sollte, ist, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das getan habe? Also quasi in die Zukunft zu denken. Was wird mein Zukunfts-Ich, wie wird sich dieses Zukunfts-Ich fühlen, wenn ich diese Aufgabe erledigt habe? Wenn ich beispielsweise beim Zahnarzt war oder aufgeräumt habe oder geputzt habe oder mich um meine Finanzen gekümmert habe oder das Gefühl mal ausgehalten habe. Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, weil es eben zeigt, dass Selbstfürsorge auch für die Zukunft ist. Also die ist nicht nur für den aktuellen Moment, sondern wenn ich diese Dinge mache, werde ich mich auch in Zukunft besser fühlen. Im Grunde zahle ich immer wieder auf ein Selbstfürsorgekonto ein und weiß, dass ich dann immer dieses Geld oder dieses Selbstfürsorgegeld, sage ich jetzt mal, auf diesem Konto habe. Und auch wenn ich mich jetzt mal schlecht fühle oder mal keine Lust dazu habe oder es anstrengend ist, weiß ich, dass ich in Zukunft davon profitieren werde, dass ich das jetzt gemacht habe.
Das ist ein Programm. Das finde ich gut. Dann können wir ja überlegen und vor allen Dingen ihr könnt überlegen, ob wir dazu doch noch mal eine weitere Podcast-Folge machen. Das ist nämlich ehrlich in der Tat eine spannende Frage. Abschließend, Jana, an dich die Frage, was wirst du gleich machen, um gut für dich zu sorgen?
Ich werde gleich erstmal ein großes Glas Wasser trinken, weil ich vom vielen Reden ganz schön durstig bin. Und dann werde ich mich noch eine Stunde hinsetzen und Sims spielen, weil da habe ich nämlich sehr Lust dazu und ich hatte heute noch nicht viel Freizeit. Und danach werde ich in den Sport gehen. Dazwischen werde ich noch was essen. Und dann werde ich schlafen.
Aktive Selbstfürsorge.
Alle Punkte aktive Selbstfürsorge.
Großartig. Das
und bei
ich
dir,
toll.
Was willst du machen?
Also ich werde auf keinen Fall mehr arbeiten, weil ich richtig kaputt bin. Ich habe 3 sehr turbulente, sagt man, glaube ich, und anstrengende Wochen hinter mir und ich brauche viel Zeit, um die Eindrücke zu verarbeiten. Und das mache ich, indem ich mir was Gutes heute Abend zu essen gönne. Nachdem ich heute Mittag perfekt gesund gegessen habe, wird es heute einen gewissen Anteil an ungesundem Essen haben. Ich weiß noch nicht so genau, was das ist, aber das könnten zum Beispiel Aufbackpommes oder sowas sein.
So.
Jetzt hättet ihr mal gerade Janas Gesicht sehen müssen. Nacktes Entsetzen.
Kinnlade runtergefallen.
Und dann werde ich genau wie du sehr früh schlafen gehen, weil ich habe gelernt, ich verarbeite Turbulenzen am besten im Schlaf.
Mhm. Uns interessiert natürlich, was ihr jetzt nach dem Hören dieser Podcast-Folge davon haltet, aber vor allem auch, was ihr jetzt für Selbstfürsorgemaßnahmen angehen werdet. Schreibt uns das mal sehr gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten bis zur nächsten Folge und bleibt klar im Kopf.
Bleibt klar im Kopf. Tschüss.
Ciao.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.